Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Für Nordkoreas Diktator Kim war das Treffen mit Russlands Präsident Putin heute eine neue Gelegenheit, sich als Staatsmann zu inszenieren, gerade nach dem gescheiterten Gipfel mit Donald Trump vor gut 2 Monaten in Vietnam. Und er folgt damit, so scheint, seiner alten nordkoreanischen Taktik. Wenn die Spannungen mit den USA zunehmen, unter anderem wegen des Atomstreits, dann wendet sich Nordkorea wieder seinen Nachbarn und traditionellen Freunden zu, China oder eben Russland, um dort Unterstützung zu suchen. Und das passt Wladimir Putin gut. Martina Bilczynski über ein Treffen voller freundlicher Worte.
Eine gemeinsame öffentliche Abschlusserklärung hat es nicht gegeben. Dafür aber beim anschließenden Empfang einen Toast des russischen Präsidenten Putin auf ein in seinen Augen gelungenes Treffen. Wir gehen davon aus, dass es keine Alternativen für eine friedliche Lösung gibt, für den Atomkonflikt wie auch für alle anderen Probleme der Region. Russland ist bereit, zur Senkung der Spannungen auf der Halbinsel wie auch in der Region beizutragen. Wie eine koreanische Weisheit besagt, wenn man die Kräfte vereint, kann man einen Felsen bewegen. Ich bin überzeugt, dass gerade dies die Stütze des Erfolgs ist. 4 Stunden lang hatten der russische Präsident und der koreanische Machthaber miteinander gesprochen. Erst unter 4 Augen, dann gemeinsam mit ihren Delegationen. Für Russland lag der Fokus der Gespräche eindeutig auf dem Thema Entspannung. Vor allem im Bereich einer Regelung der Lage auf der koreanischen Halbinsel müssen wir besprechen, was zu tun ist und was konkret Russland tun kann. Wir begrüßen die Bemühungen Nordkoreas im Bereich des koreanischen Dialogs und bei der Normalisierung der Beziehungen zu den USA. In dem Atomstreit zwischen den USA und Nordkorea sieht sich Russland eindeutig in der Vermittlerrolle. Anders als Donald Trump fährt Wladimir Putin eine weichere Linie, wäre bereit, Nordkorea entgegenzukommen, wenn auch Kim Jong-un sich bereit erklären würde, einzulenken. Damit einhergehen würde die mögliche Senkung der Sanktionen. Russische Experten glauben, dass dieser persönliche Kontakt heute dazu beitragen kann, die Wogen im Atomkonflikt zusätzlich nachhaltig zu glätten und verweisen auf die traditionsreiche Partnerschaft zwischen Russland und Nordkorea. Mit Kims Vater Kim Jong-il gab es direkte und gut funktionierende Informationskanäle. Nun müssen wir diese auch mit der heutigen nordkoreanischen Führung aufbauen. Kim Jong-un seinerseits betonte, dass Nordkorea sehr an dem Ausbau der Beziehungen zu Russland interessiert sei, betonte aber ebenso die internationale Wichtigkeit dieses Treffens. Ich bin nach Russland gekommen, um Meinungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel auszutauschen. Dies ist eines der aktuellsten Probleme der internationalen Agenda. Außerdem wollten wir über eine friedliche Lösung des Konflikts sprechen. Das erste Treffen zwischen Wladimir Putin und Kim Jong-un endete dann, wie es begonnen hatte, mit einem langen Händedruck, Lächeln für die Kameras und weiteren freundlichen Worten.
Und direkt danach ist Wladimir Putin weitergeflogen zu seinem nächsten Termin nach Peking. Korea ist dort auch ein Thema für ihn, aber es geht vor allem um chinesische Investitionen. Staats- und Regierungschefs sowie andere Repräsentanten von mehr als 100 Ländern sind dort, neben Putin unter anderem auch Wirtschaftsminister Altmaier oder Österreichs Bundeskanzler Kurz. Es geht um die neue Seidenstraße, dieses chinesische Projekt mit Investitionen in Straßen, in Schienen, in Häfen, in andere Infrastrukturprojekte. China will weltweit Handelswege bauen, will neue Absatzmärkte finden, neue Partnerschaften schließen, aber natürlich auch einen Fuß in der Tür haben, um seine nationalen Interessen durchzusetzen. So sehen es jedenfalls die Kritiker, die auch in Deutschland davor warnen, dieses Projekt zu gutgläubig zu betrachten. Was ist dran an diesen Befürchtungen? Das kann Miko Huatori einschätzen. Er ist vom Mercator-Institut für China-Studien und beschäftigt sich dort mit Chinas Außen- und Handelspolitik. Hallo, Herr Huatori.
Hallo, guten Tag.
Was will China denn bei diesem Projekt eigentlich sein? Partner oder Bestimmer?
Bestimmender Partner, dominanter Partner ist, glaube ich, die richtige Antwort darauf. Natürlich ist das Ganze eingekleidet in sozusagen positive Rhetorik und freundliche Gespräche, aber in der Praxis geht es natürlich darum, hier chinesische Interessenpolitik zu betreiben, die darin besteht, eben, wie Sie es in der Moderation gesagt haben, sich auch durchaus neue Handelswege zu erschließen, aber auch eben ein Umfeld zu schaffen, in dem chinesische Firmen, in dem chinesische Interessen in der Nachbarschaft und darüber hinaus vertreten werden.
Was ist mit den Interessen der anderen Seite jeweils?
Die können bei einzelnen Projekten natürlich gut damit eingebracht werden. Also wenn es darum geht, beispielsweise Infrastrukturverbindungen, Korridore, die zu anderen Finanzierungsbedingungen eben nicht gebaut würden, dann da bereitzustellen. Das kann natürlich im Interesse eines Staates in Südostasien oder in Afrika sein, das ist keine Frage. Und insofern gibt es da sicherlich Interessengleichklang an mancher Stelle. Die Frage ist aber auch zu stellen, unter welchen Bedingungen werden dann solche Projekte abgewickelt und ist das dann konkret auch dauerhaft im Interesse von diesen Staaten?
Es gibt ja dieses Paradebeispiel Sri Lanka, das seine Schulden nicht mehr bedienen konnte, nachdem da ein wichtiger Hafen gebaut worden ist. Jetzt ist dieser Hafen für 99 Jahre an die Chinesen verpachtet. Ist das ein Beispiel, was auch auf dieser Konferenz die Runde machen wird, ein Negativbeispiel? Oder sind die Staaten dann doch zu sehr auf diese Investitionen aus?
Nun, es ist in den letzten Monaten und wenn nicht gar in 2 Jahren wirklich auch international zu einem großen Anschwellen dieser Kritik an der Initiative und an einzelnen Projekten gekommen. Insofern ist das nichts Neues. Die chinesische Führung wird darauf auch reagieren und man wird viel stärker sozusagen die Rhetorik der Transparenz und auch der Schuldentragfähigkeit von solchen Projekten betonen. Und Sri Lanka ist eben nicht nur das einzige Beispiel, aber wir zeigen, wir können sehen an beispielsweise Malaysia, wo ganze Projekte zuletzt hinterfragt wurden, dass dann eben doch der Premierminister wieder nach Peking reist und sich mit Blick auf neue Projekte da Hoffnung macht. Entsprechend ist es ein doppeltes Spiel, man kritisiert, aber gleichzeitig will man von diesem Zug natürlich auch profitieren.
Was ist denn das chinesische Selbstverständnis dieses Projektes?
Nun, letztlich ist das sozusagen der Ausdruck und auch das rhetorische Kleid von einer nach außen ausgreifenden Außenpolitik, in der es eben nicht mehr nur darum geht, direkt unmittelbare Interessen zu verteidigen, defensiv auf die Welt zu reagieren, sondern tatsächlich offensiv nach außen zu tragen, was man denn im Angebot hat. Und das sind ausgehend von dem, was man zu Hause eben schon geleistet hat, insbesondere diese groß angelegten Infrastrukturprojekte. Und damit wird jetzt Außenpolitik betrieben, weil man genau weiß, dass günstige Kredite, Investitionen, das Angebot von diesen Infrastrukturen, sei es von Straßen zu Digitalinfrastruktur, eben etwas ist, wo ein immenser Bedarf global besteht. Und entsprechend kann man sich hier auch Freunde machen und den eigenen Einfluss und das Einflussgebiet ausdehnen.
Was ist der Anspruch dahinter? Präsident Xi, Chinas Präsident, hat ja in letzter Zeit immer öfter deutlich gemacht, dass er und dass China globale Ansprüche haben. Aber ist das ein wirtschaftlicher Anspruch oder ist das ein ideologischer Anspruch? Weil die Kommunistische Partei, es geht ja um viel, aber höchstwahrscheinlich nicht um den Kommunismus.
Am Ende des Tages geht es auch darum. Also es geht zumindest um die Überlebensfähigkeit der Partei. Da geht es dann sozusagen um den harten Kern der Interessenpolitik Pekings, weil natürlich die Legitimität der Partei zunehmend auch davon abhängig ist, dass Staatsunternehmen auch internationale Absatzmärkte sich sichern können. Das sorgt für Stabilität zu Hause und auch für weiteres Wachstum. Und dann auch, dass das Ansehen der Partei international wächst, weil natürlich auch für das Publikum zu Hause sowas eine Rolle spielt. Und entsprechend die Ambitionen sind deutlich größer als das Ökonomische. Es geht auch darum, sozusagen die Sichtbarkeit und den Machtanspruch Chinas global zu zementieren und am Ende des Tages auch um politischen und sicher auch um sicherheitspolitischen Einfluss.
Gibt es bei diesem Projekt eigentlich aus chinesischer Sicht auch Risiken?
Absolut, völlig klar. Und die stehen jetzt im Zentrum auch der internen Verständigung in Peking dazu. Es ist offensichtlich geworden, dass eben der Rückschlag, die internationalen Reaktionen etwas sind, wo sich die Führung möglicherweise auch etwas verkalkuliert hat, wenn so ein Großprojekt international so in die Kritik gerät. Aber auch zu Hause sind viele Stimmen laut geworden, die sagen, wie kann es denn sein, dass wir so viel Geld im Ausland investieren, wo doch zu Hause noch so große Baustellen sind und schließlich dann auch aus wirtschaftlicher Perspektive durchaus von Experten in China hinterfragt wird. Ist das dann in unserem Interesse, wenn wir nicht mit Profitzielen, sondern mit politischen Zielen in solche Projekte reingehen? Ist das dauerhaft tragfähig? Und da wird intern heftig Kritik geübt. Und das ist sicherlich jetzt auch ein Grund, warum da nachgesteuert werden wird.
Was will China mit der neuen Seidenstraße? Das war Miko Huatari vom Mercator-Institut für China-Studien. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.